Du müsstest nach vorne kommen, sonst kann man dich später nicht hören. Ja, ganz klar.
Gibt es nach Ihrer Erfahrung Möglichkeiten, auf die Programmierung Einfluss zu nehmen?
Scheinbar ja. Ich bin ja NLP-Trainer. Also nicht Trainer, Entschuldigung, Master. Unterschied. Ich habe ja gelernt, wie man sich umprogrammiert. Ja, also das gibt es schon. Nur die Frage ist, wer macht das? Das ist die entscheidende Frage. Das tut niemand. Das geschieht einfach. Ich besuche einen Kurs, wo ich lerne, mich umzuprogrammieren. Du musst das machen, jenes machen, dieses machen. History Change zum Beispiel ist ein Format beim NLP, das mir immer sehr gut gefallen hat. Also vor die Geschichte gehen und die Geschichte verändern und so weiter. Da passieren gewisse Dinge, aber wer tut das?
Also wenn jetzt jemand sich als Opfer fühlt,
ja,
möchte er jetzt vielleicht das ändern, und ja, sein schlechtes Gefühl ist auf Dauer.
Richtig, ja. Ja gut, da gibt es eine Menge Formate, die man anwenden kann. Die Frage ist, was suchst du? Suchst du relative Wahrheit? Ne? Dann landest du möglicherweise in solchen Formaten. Das war bei mir auch der Fall. Ich habe eine ganze Zeit lang diese relativen Wahrheiten gesucht und habe sie gefunden. Aber da war ein Drang in mir, die absolute Wahrheit zu finden. Einfach zu sehen, was ist die letztgültige Wahrheit oder das letztgültige Verstehen. Und an diesem Punkt sind diese relativen Wahrheiten nicht mehr relevant. Das heißt, ich kümmere mich um die gar nicht mehr. Das Leben wird einfach so gelebt, wie gelebt wird. Und ob ich jetzt Täter bin oder Opfer bin, interessiert mich einmal gar nicht. Es ist völlig uninteressant geworden.
Also ich würde sagen, die Motivation ist, dass man sich wohlfühlt dabei. Also wenn ich jetzt Opfer bin, grundsätzlich wahrscheinlich nicht wohl in der Rolle.
Ja,
würde versuchen, ihn zu ändern.
Natürlich. Ja, solange das so ist, solange sozusagen diese Opferrolle wahrgenommen wird, solange natürlich, logischerweise, wird versucht, die abzulegen. Aber wie gesagt, aus meiner heutigen Sicht ist es irrelevant, wie ich mich fühle, ist völlig irrelevant. Ich muss immer aufpassen, was ich sage, wenn jemand sagt, wie geht's dir? Weil die Frage schockiert mich. Wie geht's dir? Ich weiß es nicht. Ich kann ja nicht sagen, wie es mir geht, weil es völlig irrelevant ist. Ich bin Gewahrsam. Und in diesem Gewahrsein erscheint alles Mögliche. Schlechte Gefühle, gute Gefühle, Körper, Kommunikation, Nicht-Kommunikation, Bücher, Filme, Rainbow Spirit Festival. Es ist letztlich das, was erscheint, ist nicht mehr so relevant. Das ist sekundär. Ich würde das nicht sagen. Es ist unwichtig. Das würde ich nicht sagen. Das wäre also auch übertrieben. Aber es ist nicht mehr primär. Primär ist Gewahrsein. Und in diesem Gewahrsein erscheint einfach alles. Und darf alles erscheinen.
Ja, wie gesagt, das entspricht das deinem Geist, dem es gut geht. Ja, wir haben in Deutschland allein 10.000 Suizide pro Jahr, die Zahl wird totgeschwiegen. Ja. Aber diesen Menschen geht es derart dreckig. Also diese Informationen und die Energie und Gefühle, die bei denen fließen, die sind so niederträchtig, dass die sagen, ich kann es nicht mehr länger ertragen. Ich muss jetzt Schluss machen.
Ja.
Und dass die das dann nicht ändern wollen, aus dieser Rolle ausbrechen wollen. Das
ist ja, wenn einer da ist, der ausbrechen will und ausbrechen kann, bin ich der Letzte, der sich dagegen verschließen würde. Nur werde ich mit Sicherheit keiner sein, der versuchen wird, selbst vor Gefährdeten zu retten. Ja, das geht nicht. Jemand zurückkommt und sagt, pass auf, ich bin selbst vor gefährdet, ich würde gerne zu dir kommen. Selbst dann ist es nicht sicher, ob ich ja sage. Habe ich sogar auf meiner Seite vermerkt, denn ich bin Coach, ich bin kein Therapeut. Ich kann Dinge nicht leisten, die ich nicht leisten kann. Wenn ich aber merke, die Depression zum Beispiel oder Selbstmord, diese Selbstmordabsicht kommt aufgrund der Suche und des noch nicht angekommen Seins, der spirituellen Suche des nicht angekommen Seins, dann bin ich möglicherweise die richtige Instanz, um zu helfen. Einer klinischen Depression sind mir die Hände gebunden meistens. Das ist einfach nicht mein Ding. Das ist nicht meine Funktion, nicht wahr? Genauso wie eine Biene schlicht und einfach nur Honig geben kann und keine Milch. Das ist die Arbeit einer Milchkuh. Genauso wenig kann ich Menschen helfen, die mit einer klinischen Depression zu mir kommen. Das ist einfach nicht meine Aufgabe. Und deswegen lehne ich es ab. Okay, danke.
Zum Thema Sucht.
Thema was?
Sucht,
Sucht.
Ja. Drogen, Alkohol,
ja.
Das ist auch sehr weit verbreitet und eigentlich normal in unserer Gesellschaft. Manche Dinge sind halt verboten, manche nicht, aber Blumen wird eigentlich alles. Ich habe selber das in mir, dass ich immer wieder zu Suchtmitteln greife. Ich merke eigentlich, ich brauche nicht drüber nachdenken, ob ich das jetzt aufhören soll oder nicht. Aber es ist trotzdem so ein Widerwillen halt da, dass das halt da ist. Gibt es eine Ursache oder?
Ja, also ich würde auch sagen, hier, es ist Programmierung. Es gibt Leute, die haben einfach keine. Ich meine, die haben damit überhaupt gar nichts am Hut. Meine Freundin, wenn die mal, dann muss ich fast zwingen, ein Glas Sekt zu trinken. Nahezu zwingen, ja. Oder eine Zigarette zu rauchen. Die pustet ja sowieso nur da in die Luft. Was nützt es? Also, da ist einfach überhaupt kein, da ist, oder Fleisch, also wenig, das ist einfach drin, ja. Oder ich habe einen Freund in der Schweiz, der ist Vegetarier, hundertprozentiger, der Fleisch nur riecht, geht der Stift und Fisch. Ne? Also, okay, das ist Programmierung. Du kannst es nicht. Ramesh Palsekars Sohn, mein, würde ich bezeichnen, letzter Guru, den ich in meinem Leben hatte, sozusagen, ne? Dessen Sohn, hat er auch offen darüber gesprochen, und deswegen rede ich hier auch offen darüber, sonst würde ich es nicht tun, war Alkoholiker. Sein Sohn, der mit ihm aufgewachsen ist in der Family, und er hat es öfter gesagt, das ist einfach eine Programmierung. Natürlich hat er alles getan, um es loszuwerden und um Entwöhnung zu machen. In manchen Fällen gelingt es, in anderen nicht. Das ist einfach die Tatsache. Das ist der Fakt. Danke. Bitte.
Sehen, dass etwas Fleisch geworden ist, dass Fleisch geworden ist. Ist es nicht vielleicht auch möglich, dass das einfach nur vom Menschen eine Unterscheidung getroffen wurde? Dass vielleicht auch alles eins ist, aber wir als Menschen eine Unterscheidung treffen, diese Polarität, diese Welt rein dichten, die vielleicht nicht da ist? Oder wie ist Ihre Meinung dazu?
Das muss ich noch besser verstehen. Das muss ich noch besser verstehen. Versuch das mal etwas stärker auszuführen, was du wirklich meinst.
Also, Sie sprechen von einer Notwendigkeit von
Dualität.
Okay. Kontrast. Diese Notwendigkeit von Gott gegeben oder von uns erschaffen oder von irgendwas
gemacht. Ja. Also Gott ist, wie gesagt, kein personales Wesen in meiner Sicht. Nicht? Ich habe lange daran geglaubt. Ich war 20 Jahre lang Christ. Fundamentalistischer sogar. Also ich habe die Leute in die Hölle gepredigt. Aber auch in den Himmel. Ich war, wo sie hin wollen. Das waren die Leute nicht. Und das, da rauszukommen, ist fast schon ein Wunder an sich. Jemand, der an die Bibel glaubt, Wort für Wort, Lehrzeile für Lehrzeile. Das ist schon mal ein ziemlich großes Wunder. Aber wie gesagt, irgendwann ist es eben passiert, dass ich dieses Ganze durchschaut habe als ein Spiel, das christlich-fundamentalistische Spiel. Und dann war eben zu Ende. Und dann war völlig klar, auch diese Dualität ist notwendig, also das sind ja verschiedene Dualitäten sozusagen, nicht nur eine, ist notwendig, damit überhaupt dieses Spiel durchgeführt werden kann. Ja, und Gott, wenn ich heute Gott sage, meine ich eigentlich Quelle. Und selbst wenn ich Quelle sage, ist es schwierig. Denn was ist eine Quelle? Wenn ich sagen würde, eine Quelle tut fließen. Ne? Eine Quelle tut fließen, würdest du sagen, ein bisschen eigenartig. Hast du nicht Deutsch gelernt oder wo kommst du her? Nicht? Kommst du aus Österreich? Nein, der sagt das ja. Aber nicht, also eine Quelle tut fließen, hört sich ja blöd an. Eine Quelle fließt, wenn sie nicht fließen würde, wäre es keine Quelle. Das heißt, Gott macht gar nichts. Gott hat noch nie was gemacht. Er ist der größte Nichtstuer, den man sich nur vorstellen kann. Deswegen tun ja auch all die Personen, die sozusagen aus ihm hervorkommen, nichts. Das sind halt Ebenbilder. Wir sind ja ein Ebenbild Gottes geschaffen, nicht? Also mit anderen Worten, es gibt, er ist kein Täter, wir sind auch keine Täter. Er ist kein Denker, wir sind auch kein Denker. Es geschieht einfach. Das ist, wenn du schon philosophisch fragst, eine kleine philosophische Antwort. Gott als Quelle fließt einfach über. In seiner unbedingten Liebe fließt er über, hat gar keine Möglichkeit, das aufzuhalten. Geht gar nicht. Ich weiß, du hast ja auch schon mal geliebt wahrscheinlich, ne? Oder? Genau. Ja. So, was passiert da? Was passiert da? Es ist nicht aufzuhalten. Liebe ist nicht aufzuhalten. Das ist die stärkste Kraft im Universum, das wissen alle. Selbst die, die es nicht zugeben, wissen es. Das ist die stärkste Universumskraft, die es überhaupt gibt. Das ganze Universum besteht eigentlich nur aus Liebe. So, das fließt über. Aber in dem Augenblick, wo es überfließt, das heißt, es manifestiert, hast du nicht mehr nur die Eins, sondern die Zwei. Weil da muss hell und dunkel sein, da muss gut und böse sein, da muss Fleisch und Geist sein. Das geht nicht anders. Das kriegst du nicht hin. Ja? Also selbst wenn es ein Jenseits gäbe, müssten wir es da so. Himmel und Hölle, das ist auch Dualität. Nicht wahr? Also, wir haben das schon hier, nicht? Brauchen wir nicht mehr danach. Sondern es geht einfach. Es ist ein Herausfließen und ein Zurückfließen. Mehr ist es nicht. Und wenn es herausfließt, dann offenbart es sich einfach immer in Dualität, immer in Kontrast. Es geht nicht anders. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, das Dilemma Gottes. Das ist ein Dilemma. Sobald Gott herausfließt in seiner unbedingten Liebe, gibt es Dinge, weil es Liebe bedingt. So, und dann haben wir ein Dilemma hier, denn es geht nicht weiter. Ne? Du guckst deinen Körper an und sagst, ist das alles? Das kann doch nicht alles sein. Der muss doch zumindest transformiert werden eines Tages in einem Unsterblichkeitsleib. Selbst dieser Idee habe ich 10 Jahre angehört. Unsterblichkeitsleib zu gewinnen. Also nicht nur Transformation, sondern Transfiguration, was der Mensch alles glauben kann. Unglaublich. Verstehst du? Das ist so wunderbar. In dem Augenblick, wo klar ist, Dualität ist absolut notwendig, damit die Welt überhaupt sein kann, hast du Frieden. Du kannst mit allem, was da ist, leben, obwohl dir natürlich manches nicht gefällt, nach wie vor. Krieg gefällt mir nicht, Perversion, also Vergewaltigung gefällt mir nicht, Folter gefällt mir nicht. Das sind alles Dinge, die mir nicht gefallen, aber sie haben ihre Existenzberechtigung, weil Welt sonst gar nicht möglich wäre. Extreme Güte bedingt extreme Bosheit.
Aber dass die Quelle überfließt, ist auch nur ein Glaube.
Kannst du das da rein sagen, damit wir das für alle hören? Das wäre nett. Das wäre sehr nett. Die Quelle überfließt.
Ja.
Absolut, das ist eine Philosophie. Deswegen habe ich gerade eben gesagt, das ist eine philosophische Antwort.
Das geschieht gar nicht.
Ja, in der letzten Konsequenz ist es so. Aber es ist ein nettes Bild. Ne?
Und also die Qualität ist wahrnehmbar.
Ja, absolut. Absolut. Aber du siehst natürlich, kürzlich hat einer gefragt, wie kriege ich das zusammen? Auf der einen Seite sagst du, es ist alles Gewahrsein. Auf der anderen Seite sagst du, es kommt alles aus der unbedingten Liebe. Und meine Antwort war, das kriegst du nie zusammen. Das sind einfach zwei Aspekte der absoluten Wahrheit. Du siehst überall, egal ob im Menschenreich, im Tierreich, im Pflanzenreich, egal wo, es gibt eine vitale Sehnsucht nach Liebe. Wir waren heute, gestern Abend eingeladen, der hat unter anderem einen Hund und auch noch eine Katze. Heute Morgen hat es gekratzt an der Tür, nicht? Gekratzt, wir haben aufgemacht, die Katze kam rein, wunderschöne Katze übrigens. Wie heißt die denn wieder?
Sergei.
Wie?
Sergei.
Nein, ich meine die Art, die Katzenart. Ja, also so eine ganz tolle Katzenart, so lange Haare, das ist wunderschön. Kommt ins Bett, lässt sich streicheln, schnurrt, nicht wahr? Da siehst du schon, es ist ein Bedürfnis da, nach Streicheleinheiten, nach Liebe. Das hast du, das habe ich, das hat jeder Mensch, jedes Wesen auf dieser Erde hat das. Das heißt also, wenn das so ist, dass so eine starke Sehnsucht da ist, geliebt zu werden und natürlich auch zu lieben, dann können wir doch auf den Urgrund schließen, dass es Liebe ist, die das alles hervorbringt. Aber es ist unrichtig. In der letzten Konsequenz ist alles einfach nur, es erscheint im Gewahrsein. Und das sind zwei Aspekte einer Geschichte. Kriegst du nicht zusammen. Ist auch letztlich unwichtig. Für mich ist das heute alles völlig unwichtig. Ich gucke mir eine Margarete an und denke, schön, das ist es. Das ist ja sowieso ein einziges Wunder, ne? Guck doch mal rum. Wir müssen das erklären. Da kommen die Evolutionsleute und da kommt der, was weiß ich, der Stephen Hawking mit seinem ganzen. Ich meine, das ist ja alles wunderbar, das ist alles nette Spiele, aber das kann doch kein Mensch erklären. Es ist einfach da. Es erscheint im Bewusstsein. Und ist phänomenal. Reicht. Reicht völlig. Oder? Naja, heute ist es. Dann kommen die Fragen wieder, wenn du zu Hause bist. Dann fängt wieder von vorne an. Das geht so lange, wie es gehen soll. Du kannst die spirituelle Suche, wenn sie denn vorhanden ist, nicht von alleine beenden. Du hast vielleicht nur die Möglichkeit hier zu sagen, okay, wenn ich schon suche, dann will ich intelligent suchen. Und meines Erachtens die intelligenteste Suche, die es gibt, ist die zu überprüfen, ob es tatsächlich einen Denker und einen Täter gibt. Also wenn du suchst, dann such richtig. Nämlich den, der sucht. Und wenn du den nicht findest, dann ist die Suche vorbei. Wenn es keinen Suchenden mehr gibt, wie soll es Suche weitergehen? Kannst du nachvollziehen? Wenn der Suchende weg ist, dann ist die Suche auch weg. Aber die Suche wird so lange da sein, solange ein Suchender da ist. Und deswegen sollte deine Suche dem Suchenden gelten. Der Suchende sucht sich selbst und findet sich nicht. Großartige Suche. Noch eine Frage? Wie lange haben wir eigentlich jetzt noch? Also ich meine geplant. 8 Minuten? Okay. Jetzt sind wir auch noch durch. Bitte.
Und zwar, Sie haben vorhin gesagt, dass alles unwichtig ist. Und wenn alles so unwichtig ist, kann ich dann diese schönen Dinge überhaupt noch wertschätzen? Ja. Also dann überhaupt noch was drin sehen?
Danke für die Frage. Ich meine mich zu erinnern, dass ich gesagt habe, alles sei sinnlos, nicht unwichtig. Und sinnlos bedeutet eigentlich nur frei von Sinn. Also unwichtig und wichtig sind auch in meinem Leben Dinge. Es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die weniger wichtig sind. Also wichtig ist zum Beispiel, dass ich jeden Tag was zu kauen habe. Weniger wichtig ist, ob ich jetzt dazu ein Glas Wein trinken kann. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Ja. Wichtig ist, dass ich was zu trinken habe. Ob ich jetzt Kaffee oder Tee oder Wasser, ich meine, das sind sekundäre Dinge. Nicht? Also von daher, dass diese Unterscheidung gibt es weiterhin. Auf der relativen Ebene, nur auf dieser absoluten Ebene, gibt es keinen Sinn. Alles ist sinnfrei. Und deswegen kannst du dir deinen eigenen Sinn basteln. Du kannst im Grunde genommen sagen, okay, ich möchte einen absolut professioneller Briefmarkensammler werden. Absolut sinnlos, aber okay, wenn es dir Spaß macht, ist es auch noch. Du kannst auch sagen, nee, das ist ja vollkommener Quatsch, Briefmarkensammler, so ein Blödsinn. Ich gehe als Entwicklungshelfer nach Afrika. Ist auch in Ordnung. Nur ich sage dir etwas. Es ist nicht mehr und nicht weniger als eine Tätigkeit, eine Funktion in diesem Universum. Der Briefmarkensammler und der Sozialarbeiter in Afrika unterscheidet sich nur in seiner Funktion, nicht in seiner Essenz. Die Essenz ist immer die Essenz. Und es wird nur gespielt. Nur gespielt. Egal, selbst wenn Hunger, wird Hunger gespielt. Du bist vielleicht gut, du kannst leicht reden, du hast ja keinen. Ja, richtig. Wenn der Hunger da wäre, würde es mir genauso wehtun wie denjenigen, der da hungert. Völlig klar. Und ich würde genauso schmerzen und würde schreien wie die. Nur es geht hier um die absolute Wahrheit. Und es ist eine Gnade, dass wir hier in diesem Land leben können und keinen Hunger. Das sehe ich auch. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in diesem Land geboren werden durfte als Traumfigur. Ich war aber nicht in Afrika als Kind, das hungern muss. Aber das hat diese Unterscheidungen, was du meinst, unwichtig. Ne? Dass, wenn man das so sagt, dann fällt das sozusagen aus dem, was ich eigentlich sagen will. Das ist nicht der Punkt, ne? Dass alles unwichtig ist. Mir, viele Dinge sind mir in meinem Leben sehr, sehr wichtig. Aber der letzten Konsequenz ist gar nichts wichtig. Und wir sehen sowieso alles aus unserer Perspektive, weißt du? Ich bin mal in Kuba gelaufen, am Strand entlang. Da lagen so riesengroße Viecher. Das waren irgendwie so Fliegen, also überdimensional, die gibt es bei uns gar nicht. Ich bin da gejoggt am Strand entlang. Und da lagen, also über den ganzen Strand hinweg, lagen diese Dinger tot. Du musstest drüber laufen. Also das waren Millionen wahrscheinlich von, ich weiß nicht, vielleicht sogar noch mehr, von diesen toten Dingern. Ja. Habe ich mir so vorgestellt, stell dir vor, jetzt am Strand würden leider Menschenleichen liegen. Da würdest du nicht mehr joggen. Denk doch mal, die größer sind, sondern weil das einfach so schrecklich wäre für dich, in deiner Wahrnehmung, wenn da Menschenleiber liegen würden. Aber ich bitte dich, was ist in der letzten Konsequenz der Unterschied zwischen diesen Tierleichen und Menschenleichen? Das ist nur eine Frage der Wahrnehmung. Der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Das ist einfach so. Von daher gesehen sind das alles Dinge, die wir bewerten auf unsere Art und Weise. Mensch, das muss auch so sein. Aber auf der absoluten Ebene ist alles identisch. Noch eine Frage? Ist alles beantwortet, sozusagen. Bitte.
Wenn ich das alles, was du schreibst und sagst, verstehe, aber nur intellektuell, ich komme irgendwie nicht tiefer und ich weiß, dass du schreibst, du infizierst die Leute im Coaching mit einem Virus,
ja,
oder sprichst von Ebenenwechseln, von, ja, der vierten Ebene. Ja. Was würdest du sein wie mir raten? Liebe Prüfung kann ich machen, aber das kriege ich nur auf der intellektuellen, ja, Ebene. Ich komme einfach in die Tiefe.
Ja. Also es gibt noch eine zweite Geschichte, die ich anbiete. Das klingt jetzt natürlich wie Marketing, ne? Aber das ist es nicht. Sondern es ist einfach so, dass seit 2005 auf meiner Seite Texte entstehen. Jeden Tag. Jeden Tag. Seit 2005. Bist du drin?
Deine Inspirationen bisher.
Ja.
Alle vier.
Ja,
und lese regelmäßig,
ja,
und das neueste Buch auch, was du jetzt erwähnt,
ja,
hast. Ja, also habe ich alles.
Ich sage nur Folgendes. Ich habe eine ganze Reihe von Menschen in diesem Abo, die also sozusagen die Texte jeden Tag lesen. Und eine ganze Reihe von diesen Menschen, die da im Abo sind und sich jeden Tag neu das reinziehen sozusagen. Wie so ein, was weiß ich, eine Nahrung.
Ja. Mache ich nicht jeden Tag, aber sehr oft.
Ja, das wäre eine weitere Möglichkeit, um sozusagen diesen Infekt auszubreiten, sozusagen. Ja. Weil das Problem eigentlich ist nur eins, wir haben Konditionierung. Wir sind seit unserer Kindheit programmiert und sind in eine bestimmte Richtung konditioniert. Wie willst du diese Konditionierung, die über Jahre hinweg in dein Gehirn programmiert wurden, innerhalb von kurzer Zeit loswerden? Zum Beispiel durch so eine Veranstaltung. Manchmal passiert das, wenn du entsprechend vorbereitet bist. Dann kann das passieren. Aber in vielen Fällen ist das erste Mal, dass du überhaupt so etwas führst. Dass du überhaupt konfrontiert wirst damit. Und alles geht durcheinander. So, deswegen sage ich, öffne dich, lies diese Texte. Es sind immer so 3 bis 5 Seiten jeden Tag. Und du wirst sehen, was passiert. Ja? Also, dich immer wieder hineinzubegeben in den Verweis auf die absolute Wahrheit. Und einfach zu gucken, dass, Moment, so ist das. Ach, das habe ich noch gar nicht. Jetzt ist es erst klar. Und, ne, so, diese ganzen, und auf diese Art und Weise sinkt das, was du intellektuelles Wissen nennst, tiefer. Ob es denn tatsächlich so tief sinkt, wie du es gerne möchtest, kann ich allerdings nicht versprechen. Das wäre unseriös.
Dann, wenn der Impuls kommt, zu einem Coaching sich anmelden oder zu einem
Seminar. Ja, oder
auch so. Ja, jetzt ist die Zeit.
Ja, das geht auch. Das ist die andere Geschichte. Ich habe ja hinten diese Prospekte liegen, wo ich also sage, das sind die 4 Säulen sozusagen meines Dienstes, wenn du so willst, oder meiner Funktion. Das ist einmal das Seminar. Das nächste findet jetzt am 16. Juni statt. Das ist in Brackenheim, kennt kein Mensch. Das ist in der Nähe von Heilbronn. Kennst du?
Ja.
Wie heißt du?
Ja, ja, genau, Ehrlichheim, ja, ganz in der Nähe, okay. Also das ist in Brackenheim, in der Nähe von Heilbronn. Ich nenne das Luxus-Seminare, weil das braucht keiner. Das ist nur für diejenigen, die dieses Luxusgut der absoluten Wahrheit schätzen. Die nehmen dann teil, aber es bringt überhaupt nichts. Vielleicht musst du noch was bezahlen. Dann Einzelcoaching mache ich, das sind immer 3 Stunden. Da kannst du dich bei mir telefonisch anmelden, musst du natürlich auch zu mir runterkommen. 3 Stunden lang inmitten von Weinbergen wirst du gecoacht. Das sind einfach Gespräche, die dort stattfinden, aber eben mit deinen speziellen Anliegen. Ich konzentriere mich dann eben wirklich nur auf dich. Und dann kannst du die Bücher lesen, da gibt es mittlerweile 14 Stück. Du kannst auf die Webseite gucken und schauen, ob dich da was interessiert. Und dann eben dieses Abo, dieses Texte-Abo. Da kann man sich einwählen, kann man erstmal 10 Tage lang, kann man erstmal einfach gucken, ob es einem gefällt, ob es den Appetit anregt oder ob du sagst, nee, also das muss ich mir nicht geben. Und nach 10 Tagen kannst du dich dann entscheiden, zu sagen, ich gehe da ins Abo und möchte das gerne über einen bestimmten Zeitraum einfach aufnehmen in mich. Ne? Und da wir jetzt ja sozusagen am Ende angekommen sind, möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass es nicht nur das eine Buch gibt jetzt, also viel Wind um nichts, worüber wir jetzt ein bisschen so gesprochen haben. Das kannst du auf Amazon am besten, weil das ein Book on Demand ist, oder also erst gedruckt, wenn es gekauft ist. Das gibt es nicht in den meisten Buchhandlungen, nicht, vielleicht in einigen esoterischen oder spirituellen, aber in den meisten anderen nicht. Aber es kommt eins, das wird ziemlich überall vorhanden sein. Das bringt der Omega-Verlag raus, das ist mein Hausverlag. Und das heißt Suche nicht sei. Das kommt im Herbst raus. Jetzt. Das ist ein kleines Hardcover. Und das ist gespickt mit Zitaten. Also aus vielen, vielen Texten werden kleine, witzige Exzerpte rausgenommen und die sind dann als Zitate dort vorhanden und das kannst du sozusagen mit dir rumführen und kannst ab und zu mal reingucken, nicht? Im Zug oder beim Autofahren oder was weiß ich wo. So, ja, ich möchte euch wirklich ganz herzlich danken für eure Offenheit, die ich gespürt habe hier, das ist nicht immer so. Und für die Aufnahmebereitschaft und für eure Fragen selbstverständlich auch. Es hat wirklich Spaß gemacht, hier zu sein. Ich habe so das Empfinden gehabt, dass es eine sehr freie Atmosphäre war heute. Sehr frei so geschlossen ist. Und ja, wunderbar, dass ihr da wart. Und ich hoffe, dass man sich mal irgendwann wieder sieht. Möglicherweise. In diesem Theater.